Think advertising on TikTok isn't for your business? Think again.
With TikTok ads, we went from 250,000 downloads to over 1 million downloads in less than a year.
I'm Eve.
I'm Anam, and we're the co-founders of Alinea.
Alinea Invest is an investing app for Gen Z.
We run 50 new ads per week with 3 variations thanks to TikTok Smart Plus campaigns. If you're not advertising on TikTok, you're missing out.
Drive more app downloads only on TikTok. Head over to getstarted.tiktok.com/TikTok ads.
Die Museen werden entweder leer oder man sieht dann, was für schlechte Kunst nur noch drin hängen wird.
Ja.
Irgendwie nur noch Fettecken von Beuys.
Ja.
In jedem
Bis
Museum.
Bis man irgendwann feststellt, dass auch diese Fettherstellung von Herrn Beuys irgendwie nicht mit rechten Dingen zuging. Hat er da das Lieferkettengesetz eingehalten? Wo kommt dieses Fett her? Ist da nicht
von dicken Kindern?
Ja, genau. Wir wollen es wahrscheinlich gar nicht wissen.
Mit zweifelhaften Kunstwerkmaterialien hat das 1966 erschienene Album, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, kaum etwas zu tun. Auch wenn Cover und Bandname durchaus Anlass zu irritierenden Assoziationen liefern. Doch zunächst, was hat ein Ringelnatz-Gedicht mit diesem Podcast zu tun? In Hamburg lebten zwei Ameisen. Die wollten nach Australien reisen. Bei Altona auf der Chaussee, da taten ihnen die Beine weh. Und da verzichteten sie weise, denn auf den letzten Teil der Reise. Und dann gibt's noch so einen kleinen Appendix. So will man oft und kann doch nicht und leistet denn recht gern Verzicht. Das ist das einzige Ringelnatz-Gedicht, das ich kenne.
Gut, schönen guten Abend wünsche ich.
Guten Abend, Sebastian. Ich dachte, es wäre mal was Neues, was anderes.
Ja, natürlich. Es ist erstens für mich völlig ungewohnt, jetzt immer hier an diesem Pop-Schutzteller zu kleben.
Aber um gleich mal reinzugrätschen,
ja.
Es klingt unglaublich sanft,
ja.
Und nah und super.
Das freut mich sehr. Und ich bin jetzt sehr froh über diesen Mikroarm, weil ich hätte das in dieser Position niemals mit irgendwelchen Büchern hinbekommen, weil ich habe das jetzt nochmal so perfekt austariert, damit ich da eine ganz wunderbare Neigung habe, damit ich hier im Grunde genommen geradezu reinbeiße, während ich spreche.
Könnte man sagen, du hast eine Neigung zu einem Mikrofonarm entwickelt?
Ja, in mehrfacher Hinsicht.
Würdest du auch sagen, diese Anschaffung hat sich gelohnt?
Ja, da muss ich sagen, hier für mein kleines Podcast-Studio ist das die beste Anschaffung gewesen, die ich bisher getätigt habe.
Gibt es denn schon Neider in deinem Haushalt?
Ja, die gibt es auch.
Wie äußert sich das?
Ja, das sieht schon sehr professionell aus. Und vor allen Dingen meine Frau ist etwas neidisch, weil sie ist ja eigentlich die Profisprecherin von uns. Und besitzt...
Können wir die nicht für so ein Voice-Over mal engagieren? Ich meine, was nimmt sie so wohl, die Stunden?
Oh ja, also die Stundensätze weiß ich nicht, ob wir uns die leisten können.
Oh.
Ja.
Deshalb, liebe Abonnenten, wir haben einen Patreon-Link unten eingefügt.
Ja.
Spendet, was das Zeug hält.
Wir hatten bisher nur Ausgaben.
Wir hatten unser Leben lang, quasi seit der Geburt, nur Ausgaben.
Ja, das stimmt. Aber es war ja quasi auch eine Investition in unser Vergnügen. Das darf man auch nicht vergessen. Wir machen es ja gern.
Wir hatten so gesehen immer kreative Hobbys, die aber auch unglaublich finanziell belastend waren.
Ja, das stimmt. Aber ich meine, andere, die gehen Golf spielen und kaufen sich einen Golfschläger für 500 Euro und spielen dann nur mit Golf. Wir kaufen uns einen Mikroarm und nehmen damit Podcasts auf. Also, finde ich okay.
Ich würde nicht mal in diese Sportecke gehen. Ich würde sogar sagen, andere gehen jedes Wochenende in die Kneipe und versaufen das Geld.
Ja, das stimmt. Und das ist ein Vergnügen, an das
die werden morgens wach, haben einen Kater. Wir werden morgens wach und haben immer noch unser Equipment.
Und wir können uns noch an die Aufnahme erinnern. Diejenigen, die da in der Kneipe waren, die wissen ja gar nicht mehr, was passiert ist. Also insofern.
Das stimmt.
Ist das eine gute das Investition? Stimmt. Ja.
Ja.
Habe ich keinerlei Bedenken.
Ich fühle mich manchmal wie diese Ameisen, die das Ziel Australien haben, aber denen in Altona auf der Chaussee quasi schon die Puste ausgeht. So fühle ich mich manchmal mit diesem Podcast, beziehungsweise mit Blick auf dieses doch recht dicke 1001 Albenbuch. Meinst du, wir halten das durch? Meinst du, die letzte Seite ist ja quasi unser Australien? Oder denkst du, über kurz oder lang werden uns die Füße wehtun und wir verzichten auf den letzten Teil der Reise?
Nein, man darf das gar nicht so vom Ende her betrachten und man darf auch nie die ganze Wegstrecke betrachten, die da vor einem liegt, weil der Weg ist ja auch das Ziel. Und ich habe da mal ein Interview gehört mit Rufus Beck. Rufus Beck hat die ganzen Hörbücher dieser Harry Potter-Reihe eingelesen.
Ja.
Und also so als klassisches Hörbuch, ne, also wirklich vorgelesen quasi. Und da hat man ihn gefragt, ist es nicht unglaublich erschlagend, wenn man diese, ich glaube, 7 Bände vor sich hat und weiß, man muss jetzt da pro Band diese 500 Seiten lesen. Ist das nicht wahnsinnig überwältigend und beängstigend?
Fühlte er sich da vielleicht sogar Proband wie ein Proband?
Was? Proband wie ein Proband? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Bitte weiter.
Egal, das schneiden wir raus.
Nein!
Und er sagte darauf, er betrachtet nie diesen riesen Haufen, der da vor ihm liegt, sondern er liest nur Seite für Seite und freut sich über jede Seite, die er eingelesen hat. Und er denkt gar nicht daran, wie viele tausend Seiten noch vor ihm liegen. Und so ist das auch mit unseren Alben. Wir betrachten jedes Album für sich, ohne an diese schiere Masse an Alben zu denken, die dann noch von uns gehört werden sollen, wollen, können.
Und ich muss sagen, das fällt mir nach diesem ziemlich tiefen Loch, in das mich Giroux letzte Woche gekickt hat, heute schon ein wesentlich leichter, denn heute geht es um das Album Face to Face von The Kings, erschienen im Oktober 1966. Jetzt muss ich persönlich dazu sagen, auch wenn ich das Album nicht kannte, ich kannte ein paar Songs davon, aber das ist ja schon jetzt eher so mein Genre, weshalb ich mir doch um die Neuroplastizität ein wenig Gedanken mache, denn das war ja so mein Universum, in dem mein Gehirn schon seit Jahrzehnten sich aufhält. Also diesbezüglich habe ich wohl weniger Synapsen ausgebildet. Wie geht es dir denn da?
Also ich sag mal so, zu den Kings konnte ich ehrlich gesagt so gut wie gar nichts sagen. Ich wusste, dass es diese Band gab und ich wusste auch, dass sie irgendwie so in eine Gruppe wie die Beatles und The Who und was war das vierte im Bunde? Es gibt immer so 4 Bands, die werden so in einem Atemzug genannt. Da gehören
die Stones.
Ja, genau, die Stones. Jetzt habe ich die Stones vergessen, das tut mir leid. Ja, und insofern wusste ich, ja, die gibt es. Und
ich glaube, das passiert auch Keith Richards hin und wieder.
ja, gut, der hat ja auch als Hobby unter anderem dann auch eher diese Kneipengänge und Drogen.
Ja, unkaputtbar.
Ja, und ich weiß, ja, es kommt aus diese, was ist das eigentlich? Wie nennt man das? Ist das, das sind ja so diese Anfänge dieser typisch britischen Popkultur, ja, nee, nicht Popmusik. Also kein Britpop. Britpop ist ja eher so ein Phänomen dann der 90er Jahre. Ja, aber hat so die Basis gelegt irgendwie, ne?
Ja, das Album, wie gesagt, ich kannte es bislang nicht, aber es hat mich überrascht, weil es doch für mich als Beatles-Fan so ein Zwischending aus Revolver und Rubber Soul ist, mit so einem Hang zu Sgt. Pepper hin. Also da war schon ziemlich vieles vorgelegt oder man fand da ziemlich vieles, was die Beatles eventuell sogar erst später gemacht haben. Ich erinnere da an indische Einflüsse und da waren wohl die Kings doch die Pioniere. Und hier auf diesem Album hört man zum Beispiel auch eindeutig einen indischen Einschlag und zwar Fancy. Ist dir das auch aufgefallen? Fancy ist für mich so ein indisch inspirierter Song. Und ich habe gelesen, dass die Kings mit dem Song See My Friend 1965 quasi die erste westliche Rockgruppe war, die diese indischen Klänge in die Pop- und Rockmusik eingeführt haben. Also noch vor Norwegian Wood von den Beatles. War mir nicht bewusst, deshalb wieder was gelernt.
Das finde ich interessant und ich habe es jetzt gar nicht mehr so im Ohr. Vielleicht hören wir mal kurz rein. Ich muss noch mal...
Fancy?
Ja, wir hören mal kurz rein.
Fancy!
Damit wir auch schnell diese indischen Klänge noch mal verinnerlicht haben. Ach ja. Ach hey, das ist das, ja. Hm. Das hat mich. Ja,
das ist so auf einem Akkord, so auf einem Ton, der im Hintergrund so herwabert.
So gelangweilt, dieses Lied, weil es so
Erzähl
monoton
das nicht, Ravi.
Ist. Ach nee.
Ja, ist ja aber, interessant, du sagst, es ist monoton. Dabei sind doch die Hindus. Die Polytheisten.
Ja.
Wie passt das zusammen? Sie sind also sozusagen, ne?
Da, wo wir mit 6 Saiten spielen, spielen die ja auch gleich mit 12, ne?
Und trotzdem klingt das hier jetzt typisch indisch.
Ja, das stimmt.
Woran liegt das? An diesem einen Grundton, der im Hintergrund herläuft und man, da ist wenig Variation drin.
Ja, und da leiert immer so ein bisschen was so im Hintergrund,
ja,
ne?
Leiert.
Und ja, das stimmt. Es klingt so ein bisschen indisch. Ist mir jetzt beim ersten Hören gar nicht so aufgefallen, aber das stimmt. Aber ich muss auch sagen, dieses Lied Fancy, das habe ich immer eher so, ich war da immer froh, wenn es vorbei ist. Und ich glaube, ich habe es auch schon mal vorgespult.
Ja, aber man muss sagen, so ein Song würde man nicht auf einem Rockalbum aus dem Jahr 1966 vermuten.
Das stimmt.
Daher neue Klänge.
Absolut neue Klänge. Und ist auch interessant, dass sie da vielleicht sogar die Basis gelegt haben für einige Erfolge der Beatles. Weil man muss ja sagen, ne, von diesen Vieren, die ich gerade genannt habe, also The Kings, Beatles, Stones und The Who, waren ja The Kings bei weitem nicht so erfolgreich wie all die anderen.
Ich habe, also genau das war meine Überlegung auch. Eigentlich, sie sind irgendwie völlig unterbewertet, kann man das sagen? Oder wenig repräsentiert? Oder habe ich da einen falschen Eindruck? Sind die vielleicht auf irgendwelchen Rock- und Pop-Kompilationen? Ja, das weiß ich nicht.
Also die sind bei weitem nicht so populär wie die anderen und auch nicht so in aller Munde. Und heute schon gar nicht mehr. Wer spricht denn heute noch über The Kings? Über die Beatles wird ständig berichtet, ne? Wenn man zum Beispiel irgendwie einen Bass in irgendeinem Dachboden findet. Ja.
Im Estrich.
Ja, also ich glaube, das...
Das liegt vielleicht aber auch daran, dass Ray Davis niemals ein Instrument geklaut worden ist.
Ja, aber da fällt mir eine tolle Geschichte ein. Weißt du, wem mal was geklaut worden ist? Und
dir.
Ist mir schon mal was geklaut worden? Ich muss mal überlegen. Ich kann mich jetzt gar nicht
erinnern. Deine Unschuld.
Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, dass mir mal was geklaut worden wäre. Doch,
mir
weißt du was?
Mir wurden mal 20 Euro geklaut.
Ja, mir wurde auch mal was geklaut. Ja. In der Schule.
Was Wertvolles?
Ja.
Oh, in der Schule.
Und zwar wurde mir mal ein Gameboy-Spiel geklaut.
Nein.
Aus meinem Schulrucksack.
Da wären wir wieder
heraus.
Beim Gameboy, da wären wir bei Churches schon wieder.
Ja.
Wahnsinn.
Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, aber es hatte mich hart getroffen.
Hattest du deinen Gameboy mit in der Schule, was nicht unbedingt etwas über dich aussagt, aber ich wollte nur nachfragen.
Nein, den hatte ich nicht mit in der Schule, sondern das war nur so ein Tauschleihgeschäft. Ich hatte mir, irgendwem wollte ich, glaube ich, dieses Spiel ausleihen und dann war es weg. Nie wieder aufgetaucht. Man hat ja ab und zu mal so untereinander die Spiele getauscht.
Ja.
Ist jetzt auch egal. Ist verschmerzt mittlerweile, dieser Diebstahl. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, Kennst du Margaret Rutherford?
Rutherford, da gibt es ein Element, ne? Rutherfordium.
Oh, das weiß ich jetzt nicht.
Hat die was damit zu tun?
Oh, das müssten wir
RH?
Das müssten wir jetzt recherchieren. Also.
Entschuldigung, ich wollte dich nicht in Verlegenheit bringen, Sebastian. Erzähl, wer war sie?
Auf Umwegen und um viele Ecken herum bin ich aufgrund dieses Albums, was ich jetzt gehört habe, auf Margaret Rutherford gestoßen. Margaret Rutherford war eine sehr berühmte britische Schauspielerin, die in Deutschland vor allen Dingen durch ihre Miss Marple-Filme berühmt geworden ist.
Ach, aha, und, ja, die kenne ich. Ich kannte nur ihren Namen
nicht. Ja, und witzigerweise, diese Miss Marple-Filme sind auch alle in so um diese Zeit, ne, also in den 60ern, Mitte der 60er Jahre sind die produziert worden. So, und als ich jetzt das Album von The Kings hörte, dachte ich mir, mein Gott, vor allen Dingen so die ersten Lieder. Ich glaube, es geht vor allen Dingen im Lied 2 los, ne? Rosie, won't you please come home. Da hört man immer so ein Cembalo spielen.
Ja.
Und zieht sich so durch, ne? Immer irgendwie so komische Cembalo-Musik. Finde ich jetzt auch für diese Art der Musik auch erstmal ungewöhnlich. Wobei ich jetzt bei näherer Recherche gelernt habe, dass es da einige gab, die dann gerne mal ein Cembalo eingebaut haben.
Man nannte es dann, glaube ich, Barockpop.
Ja, Barockpop.
Aber damals auf einer Rock-Pop-psychedelischen Platte, so ein Cembalo, das ist uns beiden ja aufgefallen. Ne? Und ich habe es gezählt, es taucht in 3 Songs, taucht das Cembalo auf. Gespielt übrigens von Nicky Hopkins. Eigenartigerweise kann ich mich daran erinnern, dass Elke Heidenreich, die hatte mal so eine Buchserie.
Ja, genau.
Also nicht im Fernsehen, meine ich ja. Also bei einem Verlag so eine Serie. Das ist irgendwie im Elke Heidenreich. Oder hatte sie einen eigenen Verlag? Das müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Und da ist eine Nicky Hopkins-Biografie erschienen. Nicky Hopkins, ein begnadeter Pianist, der, also ich würde sagen, auf jedem zweiten Album der Stones und David Bowie und überall, also bei den ganz Großen, der wurde immer als Session-Musiker engagiert und hat eben dann auch bei den Kings das Cembalo gespielt. Und interessanterweise gibt es ja auf diesem Album einen Song, der Session Man heißt. Und in diesem Song, dieser Song beginnt mit einem Cembalo. Vielleicht eine kleine Reverenz an Nicky Hopkins. Wer weiß das schon?
Aber hat er das dann auch da selber gespielt?
Ja.
Das Cembalo? Ah, ja. Ja, ja, also wenn du dich an unseren Musikraum in der Schule erinnerst, auch da stand übrigens eine moderne Variante eines Cembalos.
Daran kann ich mich nicht erinnern.
Und zwar unser damaliger Musiklehrer hat ja gerne auch mal auf dem Klavier was vorgespielt. Er hatte dort ein Klavier und neben dem Klavier, da stand so ein helles Cembalo, so in so einem hellen Holz, was er meistens nur als Schreibtisch benutzt hat. Und ich kann mich erinnern, dass er also wenigstens einmal an diesem Cembalo was vorgespielt hat. Und dort hatten wir, glaube ich, durchgenommen, was es da für Unterschiede gibt, ne? Unterschiede zwischen Klavier und Cembalo. Warum klingt ein Cembalo so, wie es klingt? So knarzig, schnarrig, ne? Weil da gibt es nämlich einen Konstruktionsunterschied zwischen Cembalo und Klavier. Beides Saiteninstrumente. Bei einem Klavier werden die Saiten mit einem Hämmerchen angeschlagen. Bei einem Cembalo werden die Saiten mit so einem kleinen Häkchen angezupft. Deswegen klingt das so. Nochmal so eine kleine Klugscheißer-Lehrstunde. So, und wenn ich Cembalo-Musik höre, dann denke ich immer an die Anfangsmusik von diesen Miss Marple-Filmen. Weil dieses Intro...
Sollen wir die mal kurz einspielen?
Ja, die müssen wir auf jeden Fall kurz einspielen. Weil wenn okay, man sich das anhört, oh, da kommt... Also erstens fängt so mit Geigen an und wenn die fertig sind, dann kommt so ein Cembalo. Und Cembalos hören sich für mich immer eher so an wie so etwas knarzende, schnarrende Klaviere. Ja, daran musste ich denken. Und weil ich jetzt aufgrund des Cembalos by the Kings an diese Miss Marvel-Filme denken musste, musste ich natürlich auch an Margaret Rutherford denken. Und da habe ich jetzt gelesen, dass Margaret Rutherford eine Haushälterin hatte. Und die hat, als Margaret Rutherford gestorben war und ich glaube knapp ein Jahr später ist auch ihr Ehemann verstorben, hat dann die Haushälterin das Testament gefälscht, hat sich dort als Erbin eingetragen und hat dann unter anderem den Oscar von Margaret Rutherford verkauft, den sie für irgendeine Nebenrolle bekommen hatte. Hat sie gar nicht für die Miss Marple-Filme bekommen, für irgendeine Nebenrolle in einem anderen Film hat sie mal den Oscar bekommen und sie hat dann diesen Oscar irgendwo verscherbelt. Der ist nie wieder aufgetaucht. Und da habe ich mir gedacht, ist doch verrückt, so ein Oscar taucht nicht wieder auf, aber so eine Beatles-Gitarre oder Bass, so ein Beatles-Bass, der wird nach 40 Jahren wieder irgendwo ausgegraben und aufpoliert. Verrückt.
Jetzt die Frage, steht auf den Oscars der Name oder der Film?
Oh, das ist ein...
Oder sind das so... Ja, ne, weil sonst könnte man ihn wahrscheinlich nie identifizieren.
Das ist eine sehr gute Frage. Könnte ich ja mal ganz kurz gucken. Ja, also man kann einen gravierten Oscar hier bei Amazon bestellen.
Er steht vielleicht unten drunter Margaret Rutherford?
Okay. Ich muss bei Google doch meine Frage anders formulieren.
Müssten wir nicht eher ChatGPT oder Perplexity AI fragen, dann wären wir quasi am Puls der Zeit. Ist Google nicht auf dem absteigenden Ast? Sie hatten doch jetzt mit Gemini so einen großen Aufschrei, weil diese KI, diese bildgenerierende KI wohl, und jetzt kommt es, zu woke wäre. Und zwar hat Gemini von Google schwarze SS-Soldaten generiert.
Oh.
Was ich super fand.
Wie war da die Frage? Was haben Sie eingegeben?
Wie Diversität. Ah, ne? Es ja. muss möglichst divers sein. Man hat gesagt, irgendwie die Frage war, oder er stell ein Bild von einem SS-Soldaten und der war dann schwarz.
Okay.
Ne? Man muss ja immer auf Diversität achten. Und es war auch mal eine Frau dabei und
ja,
so.
Ja, finde ich auch fair. Ist absolut fair.
Ja.
Wer sagt aber uns daraufhin denn, dass es keine Aufschrei. Schwarzen SS-Männer gab? Ja,
genau. Vielleicht haben sich einige angeschlossen, weil sie das toll fanden. Oder, um irgendeiner Strafe zu entgehen, haben sie gesagt, dann mache ich mit bei diesem Verein. Ja, das kann sein. Vielleicht irgendwelche Historiker werden sagen, es gab tatsächlich schwarze oder, sagen wir mal, andersfarbige SS-Soldaten. Es gibt wahrscheinlich auch schwarze Nazis irgendwo.
Ja, also sagen, oder neue Nazis, ja? Natürlich, ja.
Genau, neue Nazis, nicht die alten. Es gab ja auch schwarze Sklavenhalter, das dürfen wir nie vergessen.
Da empfehle ich übrigens den Film, wenn es um Sklaverei geht. Denzel Washington spielt da mit und, nee, nicht. Oder Samuel Jackson. Jetzt, ich will mich nicht festlegen. Ich glaube, es ist eher Samuel Jackson, der da mitspielt. Und da ist Leonardo DiCaprio so ein Sklavenhalter. Django Unchained heißt der Film.
Ah, von Tarantino.
Ja, genau. Und ja. Da finde ich...
Mit Christoph Waltz.
Ja, genau, Christoph Waltz ist ja. Da der eigentlich so ein sympathischer Fiesling, ne?
Genau, ein sympathischer Fiesling, was ja. Ihn besonders fies macht.
Ja, genau. Und da, finde ich, sieht man ja sehr schön, dass es ja auch innerhalb dieser Sklavenstrukturen gab es ja auch Hierarchien. Und also du konntest da, wenn du ein Haussklave warst, warst du in der Hierarchie höher, als wenn du so ein Feldsklave warst. Und in dem Film sieht man ja ganz schön, dass vor allen Dingen dieser Oberhaussklave nicht gerade zimperlich mit seinen Mitsklaven umgeht, um quasi seine privilegierte Stellung zu schützen. Das kommt da ganz schön raus in dem Film. Aber bevor ich mich jetzt hier wieder komplett in die Nesseln setze, weil ich mich hier völlig naiv und völlig unvorbereitet zum amerikanischen Sklaven...
Ja, aber das macht doch unseren Podcast aus. Die Leute schalten doch, sei mal ehrlich, die Leute schalten doch ein, um zu sehen, um zu hören, um dabei zu sein, wie wir uns mal wieder vollends blamieren.
Ja, das ist auch okay. Man muss ja auch nicht alles
wissen. Wir stehen dazu.
Und nein. Man muss doch mal
wir
was
suhlen
nachlesen.
Uns ja im Prinzip genauso wie Lanz und Precht in unserer Meinungsselbstherrlichkeit. Das
ja, genau.
Ist übrigens ein Begriff, den Jürgen Kaube in einem FAZ-Artikel kritisch verwendet hat, um ihn auf Precht und Lanz zu beziehen. Das zum Hintergrund.
Ja, weil diese beiden Herrschaften, ich möchte jetzt noch nicht Kollegen sagen.
wir können sie haben, ja mal in unseren Podcast einladen.
Haben wirklich zu jedem Thema eine Meinung. Und
ja, unsere großen Vorbilder quasi. Ja,
und genau dem eifern wir quasi nach. Und man kann uns ja jedes Stichwort hinschmeißen. Wir haben auf die Schnelle ganz schnell eine Meinung parat. Die sei ja, noch genau. So unqualifiziert dahergesagt. Und auf die Schnelle kann man auch mal googeln. Und ich war ja jetzt gerade dabei, nochmal nach dem Oscar zu googeln. Du hattest gefragt, ob ob die Oscars graviert werden. Ich habe es jetzt nicht so wirklich rausfinden können. Aber was ich ganz interessant finde, man darf einen Oscar, sofern man denn einen bekommt, weder verkaufen noch verschenken. Man muss, wenn man das vorhat, seine Trophäe zunächst der Academy für einen US-Dollar angeboten haben. Die kaufen den dann wieder zurück und das nur für einen Dollar. Du darfst ihn also jetzt nicht bei eBay versteigern. Und diese Regel trat 1950 in Kraft, nachdem mehrere Goldjungen für große Summen gehandelt wurden. Dabei ist der Materialwert gerade so bei 300 Euro. Er wiegt 4 Kilo, ist 25 Zentimeter hoch und ist ja eine Bronzestatue, die jetzt nur vergoldet ist. Ne? Ist jetzt kein massives Gold. Aber ich finde nicht raus, ob die graviert sind. Also der Sockel hätte genug Platz, um da noch was reinzuschreiben. Ne?
Ja, so eine kleine Plakette auf den Sockel hätte ich schon erwartet. Denn sonst gibt es ja nur, kann man das sagen, es gibt nur Unikate, Äquivalente.
Bei den Oscars?
Ja.
Es gibt nur es gibt
eins.
Einen
es gibt
Oscar.
Nur einen, die unterscheiden sich nicht.
Nein.
Gut.
Genau, die kommen auch alle aus derselben Form. Allerdings, Walt Disney hat ja mal, als Schneewittchen und die sieben Zwerge mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, 7 kleine Oscars bekommen.
Oh.
Wegen der Zwerge halt, ne?
Darf man das noch sagen, Zwerge?
Nein, ist mittlerweile auch nicht erlaubt. da war neulich erst ein Artikel, die heißen jetzt nicht mehr Zwerge. Ich glaube, das sind jetzt nur noch Gestalten. Sie sind auch nicht mehr klein, das sind jetzt einfach nur noch so Waldbewohner. Zwerge sind, also der Begriff Zwerg wird auch mittlerweile als diffamierend wahrgenommen. Ja. Da sind wir angekommen, ne? Jetzt gibt es noch nicht mal mehr die sieben Zwerge, weil ja im Grunde genommen sämtliche Märchen, die man so aus
hat man das gewusst, dass das ein Märchen ist und dass das gar nichts mit der Realität unbedingt zu tun hat? Ich meine, so ein Dumbo fliegt ja auch nicht einfach so.
Ja, das stimmt. Aber auch Dumbo ist ja mittlerweile zumindest in Teilen auf dem Index gelandet, weil da eine falsche Krähe auftaucht in diesem Film. Ah, ja, also das zieht sich leider so durch, ne?
Also auch unter diesen Gesichtspunkten, wir hatten ja in der letzten Episode die Diskussion mit diesem N-Wort und anderen B-Wörtern und S-O-A-B-Wort. War das Album der Kings doch tatsächlich eine Wohltat?
Ja, das stimmt.
Also da gab's nichts, woran ich mich jetzt irgendwie gestoßen hätte, wo ich gesagt hätte, das kann man heute auch nicht mehr so spielen.
Nein, die Texte sind sehr unverfänglich. Wobei, also bei einem Lied bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Es gibt ein Lied, das ist übrigens auch das Lied, was ich so kannte, ne? Das kam mir extrem bekannt vor. Sunny Afternoon.
Dandy oder?
Sunny Afternoon.
Okay. Ja.
Ja, Dandy kennt man auch. Ja.
Ja. Aber ja nicht unbedingt in der Version der Kings.
Oh, wer singt das noch?
Einige andere auch.
Wer singt das denn noch?
Ja, ich glaube, dieses Lied wurde von Herman's Hermits und irgendwelchen anderen schon vor den Kings, ein paar Monate vor den Kings veröffentlicht, ehe dieses Album der Kings erst rauskam.
Ah, okay. Ja, aber wer hat's geschrieben? Also sind die Kings denn die Urheber?
Ja, Ray Davis. Ja, ja. Ray Davis hat's geschrieben. Ja.
Okay, und dann die Coverversion kam quasi vor dem Original. Das ist ja wirklich verrückt. Okay.
Kann man mal sehen.
Also Sunny Afternoon, da geht's ja um so einen, ich glaube, gut betuchten Menschen, der faul da seinen Nachmittag genießt. in der Sonne. Aber eigentlich
sein
so ein bisschen,
Luxus.
Ja, er genießt eigentlich seinen vergangenen Luxus, ne? Also, weil das Lied startet ja so, dass der Taxman ihm alles abgenommen hat.
Genau.
Kann man
er
jetzt.
Hat eine Yacht.
Ja, kann er jetzt nicht mehr mit segeln, weil ist alles weg, alles.
Ja, die Frau ist auch weg.
Alles einkassiert, ja. Ne?
Aber es geht ihm irgendwie gut.
Es geht ihm trotzdem gut dabei.
Es geht ihm gut.
Also der Gerichtsvollzieher hat gerade erst seine Villa verlassen, hat alles mitgenommen, was irgendwie verwertbar ist. Aber
hat den Kuckuck dran geklebt.
Ja, juckt ihm nicht so wirklich.
Nein.
Ja. Ja.
Live this life of luxury. Und er genießt einfach diesen faulen Sunday Afternoon.
Ja, genau. Ein bisschen, also sagen wir so, an sich der Text ist unverfänglich, aber wenn das so weitergeht, könnte ich mir vorstellen, dass in einigen Monaten, wahrscheinlich sogar schon in einigen Monaten, sich dort auch viele Angestellte bei Steuerbehörden und vor allen Dingen auch Gerichtsvollzieher hier massiv diskriminiert fühlen.
Warum?
Ja, weil sie werden doch hier negativ dargestellt, als hätten sie hier diesem armen Lazy Man, der seine Sunny Afternoon genießt, alles weggenommen. Ne? Und also
ja, aber sie haben ihm ja eine Yacht weggenommen. Sie haben ihm sein großes Haus. Es gibt doch noch dieses It was the biggest house in the neighborhood.
Ja.
Most exclusive residence for sale. Also es gibt zwei Songs, die sich mit diesem ja, schon pompösen Lebensstil beschäftigen. Das war offensichtlich ein, wenn man so will, vielleicht auch aristokratiekritisches Thema auf diesem Album. Das ist mir besonders aufgefallen.
Ja, gut, ich meine, in den 60er Jahren ging es in Großbritannien auch massiv bergab. Wie übrigens jetzt auch wieder, ne? Also massive Armut. Und habe jetzt erst gelesen, dass über 4 Millionen Kinder in Großbritannien in Armut leben. Und
wo leben die Eltern? Im Luxus?
Ich fürchte nein. Also ich fürchte.
Das verstehe ich nicht, wenn man immer sagt, die Kinder leben unter der Armutsgrenze. Leben dann nicht die Eltern unter der Armutsgrenze? Die Kinder verdienen ja noch nichts.
Ja, genau. Aber die Kinder leben ja unter der Armutsgrenze, weil sie das von ihren Eltern quasi erben. Ne? Sie werden dort ja hinein in diese Armut hineingeboren.
Also sie sind gemeinsam mit ihren Eltern unter der Armutsgrenze.
Ja, genau.
Ja, aber wenn man sagt, die Kinder leben unter der Armutsgrenze, klingt es noch schlimmer.
Klingt schlimmer, es ist viel emotionaler und man denkt an diese armen Kinder, die, muss man ja wirklich sagen, in der Geburtenlotterie einfach das Falsche losgezogen haben und dagegen können sie wenig machen.
Es sei denn, man ist in Windsor Castle geboren.
In Windsor Castle oder... Ich meine, in Deutschland ist das ja auch durchaus ähnlich. Oder man ist zufällig in einer der zwei reichsten Familien Deutschlands hineingeboren worden. Dann hat man nämlich das Glück, dass man mit diesen zwei Familien in etwa so viel besitzt wie die restlichen 40 Millionen der unteren Hälfte Deutschlands. Ne? Also die haben ein Vermögen, das ist so groß wie das Vermögen der unteren 40 Millionen in Deutschland.
Geht da jemand auf die Straße?
Nein.
Das scheint man so hinzunehmen.
Ja.
Was man damit machen könnte.
Ja, das fällt ja auch so kaum auf. Ne? Ich meine, kriegt man doch auch kaum mit, wenn da zwei Familien eigentlich fast alles besitzen.
Und ich habe ja jetzt dir diese Liste der reichsten Menschen derzeit auf dem Globus weitergeleitet. Und da steht tatsächlich auf Platz 1 Bernard Arnault.
Ja.
Von der Arnault Family. 212,1 Milliarden Dollar.
Ja, genau. Das ist ja dieser Mensch, dem diese ganzen Luxuslabels gehören, ne? Diese Versace und, wie heißt nochmal diese Koffermarke da? Louis Vuitton. und all diese Sachen, ja. L'Oreal, glaube ich, gehört ihm auch. Ja, ja.
Ist doch unfassbar. Und er ist aber der einzige Nicht-US-Amerikaner in den Top 10.
Ja, und interessanterweise viele Tech-Milliardäre dabei, ne? Die anderen, die da auf der Liste stehen, Mark Zuckerberg, Elon Musk und so, das ist ja alles eher so diese Hightech-IT-Branche. Ja.
Also
und,
nur.
Und er ist ja eher so Konsumgüter, Luxuskonsumgüter.
Ja, genau.
Ja.
Platz 2 bis 10 sind Tesla, Amazon, Facebook, Oracle, Berkshire Hathaway, Warren Buffett.
Ah, ja,
der ist
okay.
Jetzt nicht unbedingt in der Tech-Branche. Dann Microsoft, Google. Das sind die Top 10.
Ja.
Fantastisch. Ich meine, wie viele britische Kinder unter der Armutsgrenze, nur einer aus diesen Top 10 bis zu dem Rest der Leben dieser Kinder versorgen könnte.
Ja, ja, genau. Und nicht nur ein Kind. Also, wahrscheinlich
die 4 Millionen, die da unter der Armutsgrenze.
Ja, genau, alle. Ja, ja, alle.
Ich zitiere kurz aus House in the Country, weil es ganz gut passt. Da heißt es unter anderem: He's got a house in the country and a big sports car, but he's socially dead. Oh yeah. And it don't matter much to him.
Ja, genau.
Da hätte zum Beispiel unser Englischlehrer hätte wieder gesagt: It doesn't matter.
Ja, 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 das ist, fällt mir auch auf. Ne? Also da, die Grammatik in diesen Liedern ist ja häufig ein bisschen daneben. Finde ich auch ein bisschen nervig.
Der Titel meines Blogbeitrags heißt Koryphäenhaftes. Wie soll man darauf kommen? So, und der Vortrag war von Professor Dr. Bernard Comrie vom Max Planck Institute of Evolutionary Anthropology in Leipzig. Der Vortrag hieß Sprache, Gene, Archäologie und die Vorgeschichte Europas. Also er hat sich ein kleines Thema für diesen Vortrag aus. Sprache, Gene, Archäologie und die Vorgeschichte Europas. Und er fand statt am Mittwoch, dem 8. Dezember 2004 in der Johannesstraße. So. Und da habe ich nun geschrieben, weil das nun eben 15 Jahre her war, habe ich diesen Artikel geschrieben. Und jetzt ich bin meine Notizen durchgegangen, die ich natürlich noch habe, inzwischen alle digitalisiert. Und da stand, so habe ich beispielsweise aufgeschrieben, dass Madagassisch eine austronesische Baritosprache sei, dass Comrie die Rechtschreibung der Haruai-Sprache erfunden habe, welche im Hochland Papua-Neuguineas gesprochen wurde, und dass man aufgrund, und jetzt kommt es, der nordenglischen Subjektregel auch the boys is statt the boys are sagen dürfe. Und als ich im Anschluss über den Münsteraner Weihnachtsmarkt schlenderte, waberte aus einer der Buden John Lennons Imagine durch die vorweihnachtlich kitschige Glühweinatmosphäre. Und ich fragte mich, ob der Vers Imagine There's No Countries, mit dem die zweite Strophe beginnt, ein weiteres Beispiel für die von Comrie erwähnte grammatische Besonderheit darstellte. Aber das hört man unglaublich häufig, ne? Dieses She don't oder And it don't matter much to him, wie in diesem Kings-Song. Zurück zum Thema.
Was ist eigentlich das Thema? Haben wir ein Thema?
Unser Thema hatte irgendwas mit diesem Buch hier zu tun. 1001 Alben, Sebastian.
Ah, ja, das
stimmt. Bist du wieder bei mir?
Ja, ja. Wir könnten übrigens auch noch mal kurz das Albumcover besprechen, weil das, finde ich, ist jetzt wirklich mal besonders. Es sticht hervor im Vergleich zu den Covers, die wir bisher besprochen haben.
Und es sticht sogar aus einer anderen aus einem anderen nicht zu erkennenden Grund hervor, und zwar Ray Davies, also der Sänger und maßgeblich das Mastermind, derjenige, der alle Songs dieses Albums geschrieben hat, der hasste das Albumcover.
Oh, warum? War ihm das zu fröhlich, zu bunt?
Ja, er wollte es in Schwarz haben, schwarz-weiß und nur mit dem Bandnamen.
Ah, okay. Zum Cover abgebildet sind mehrere Schmetterlinge, die sehr farbenfroh dort aufgemalt sind. Es ist so ein bisschen, es sieht nach heutigen Maßstäben retro aus, ne? Ist ja aus den 60ern. Es sieht so ein bisschen aus wie so fliegende Prielblumen, die man früher auch mal hatte, so in den 70er Jahren. Und also es sind so viele bunte Schmetterlinge, die dort aus einem Kopf rausflattern.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, wer dieser Kopf sein soll.
Mein erster Gedanke war, das ist hier Ludwig von Bayern, Ludwig der Zweite.
Ah.
Könnte auch Rudolf Mooshammer sein,
ja.
Zur Blütezeit.
Ja.
Und an was mich genau dieser Stil erinnert, ist einmal Yellow Submarine, gab es damals noch nicht, also 1966 noch nicht, und Monty Python, und die haben das wahrscheinlich 1966 auch noch nicht gemacht. Aber dieser Stil, der erinnerte mich daran.
Ja, das kann sein. Auch vielleicht waren sie da schon ein Trendsetter.
Aber es hat, kann man das sagen, es hat mit den Songs nichts zu tun.
Absolut nichts. Auch nichts mit dem Titel, ne? Das Album heißt Face to Face. Also ich sehe nur ein Face, also Face to Face, da hätte ich jetzt mindestens ein zweites Face erwartet. Und dann, ja, so eine Schar an Schmetterlingen. Ich weiß nicht, was sie uns damit sagen wollen.
Also in dem Song Rainy Day in June taucht das Wort Butterfly auf. Aber das wäre wahrscheinlich zu sehr an den Haaren herbeigezogen.
Ja, genau. Es gibt ja auch ein Lied, das heißt Holiday in Waikiki. Ja, in Waikiki
flattert vielleicht auch ein paar
Schmetterlinge.
Ne?
Also, ja, ich habe keine Ahnung. Also, vielleicht war auch deshalb das Album nicht so wahnsinnig erfolgreich in den Plattenläden, weil das Cover irgendwie hat die Leute offenbar, na, wobei, ich weiß gar nicht.
Überfordert.
Überfordert. Es ist ja durchaus ansprechend, ne? Also, es ist ein Eyecatcher, sagen wir mal so. Es ist, weil aufgrund seiner Farbigkeit ist es schon ein Eyecatcher.
Ja, genau. Es war wahrscheinlich 1966, wenn man das so in so einem Plattenladen gesehen hat, da fiel das auf. Das war was Neues.
Ja, der Witz ist ja, ne? 1966 ist für mich die Welt ja eigentlich noch schwarz-weiß. Ne? War sie natürlich nicht, aber.
Obwohl, da wurde sie doch bunt.
Ja, da wurde sie bunt, aber trotzdem, für mich ist diese Zeit und auch Filme aus dieser Zeit, die waren ja ganz häufig noch schwarz-weiß. Unter anderem auch die Miss Marple-Filme, die habe ich als Kind total gerne geguckt, diese alten Miss Marple-Filme. Und für mich war klar, die Welt früher war irgendwie schwarz-weiß, ne?
Und selbst wenn die Filme schon als Farbfilme produziert wurden, man hatte zu Hause noch einen Schwarz-Weiß-Fernseher.
Ja, genau.
Vielleicht kurz wo wir gerade beim Albumtitel sind, könnten wir auch eben auf den Bandnamen eingehen, der also sie spielen ja auch in den folgenden Alben beziehungsweise Kompilationen immer mit diesem K. Kings, ja. Jetzt hier mit K geschrieben, also mit 2K geschrieben. Und da habe ich das Folgende gefunden. Ich zitiere kurz. Sie hießen wohl vorher Ravens. Und sie haben sich dann eben entschieden, sich The Kings zu nennen. Zitat. Es gibt zahlreiche Erklärungen für die Entstehung des Namens. Nach John Savages Analyse brauchten sie ein Gimmick, etwas Besonderes, um Aufmerksamkeit zu erregen. Hier war es. Kinkiness, etwas Neues, Unanständiges, aber gerade noch an der Grenze des Akzeptablen. Indem sie damals die Kinks als Namen annahmen, nahmen sie an einem altehrwürdigen Pop-Ritual teil. Ruhm durch Empörung. Aber hier ist es genau wie mit dem Albumcover auch. So genau lässt sich auch der Bandname nicht rekonstruieren. Wer da jetzt drauf gekommen ist und warum ausgerechnet Kings. Vielleicht als Wortspiel mit King, mit G und Kink, also Kinky, irgendwie abgefahren, abgedreht. Da, aber genau weiß man es nicht.
Ja, mich hat gewundert, dass Kink auch so, ja, sowas Verruchtes irgendwie offenbar hat, ne?
Zumindest ja, was Perverses.
In der damaligen Zeit, was Perverses. Ja. Ist das heute auch noch so? So ein Kink, das ist für mich ja, also ich hätte das jetzt wortwörtlich so als Knick übersetzt, ne? Wie so ein Knick im Gartenschlauch. Ich glaube, ne?
Ja, oder Fetisch, kann man auch Fetisch sagen?
Ja, ich bin mir nicht sicher, keine
Ahnung. Ist auch wieder nicht meine Welt und vermutlich hatten sie so sehr dann auch nicht dran gedacht. Sonst wären sie wahrscheinlich unter dem Namen erst gar nicht veröffentlicht worden.
Ja, aber also, wenn man
Bilder. Also ich kann mich noch dran erinnern, es gab tatsächlich diese Meldung, habe ich irgendwo gelesen, dass als Hey Jude erschienen ist von den Beatles und das wurde in den Schaufenstern groß angepriesen, dass das nicht ging, weil dann eben Jude wieder in einem Schaufenster stand.
Ja.
Und deshalb jetzt ganz groß irgendwo auf irgendwelchen Leinwänden Kings. Pff, ja, damals in den 60ern noch?
Ja, da war das schon heikel. Aber ich frage mich, ich meine, wenn man auch Bilder von der Band sieht, ne, das sind ja, irgendwie sehen ja relativ bieder aus, ne? Wenn man sie jetzt auch mal mit den Rolling Stones vergleicht. Also die sehen ja aus wie so, nette Jungs aus der Nachbarschaft, ne?
Ja, ich finde, die sind wirklich so die perfekte Mischung aus Beatles und Stones.
Ja.
Ja.
Aber also die hatten eine Zeit lang auch Auftrittsverbot in den USA, weil sie als so ausgeflippt und also nicht öffentlich tragbar galten. Das hat mich gewundert.
Weil genau, wenn sie hätten touren dürfen, wären sie eventuell in derselben Liga gewesen.
Ja.
Oder vielleicht sind sie sogar.
Das ist vielleicht der Dämpfer gewesen, ne? Aber ich frage mich, wieso? Weil optisch finde ich, ja, also sie sehen jetzt nicht wirklich spektakulärer als die Beatles aus. Die waren ja auch immer eher Bieder, ne? Ja, und die Texte sind jetzt auch nicht so dolle. Also, was heißt dolle? Also, die sind jetzt nicht irgendwie anzüglich oder also ist für mich jetzt, also ich habe jetzt noch nichts gehört, was auf den Index gehört, ja. Aber wer weiß, wie es zu diesem Namen kam und auch zu diesem Stil und auch zu diesem Auftrittsverbot in den USA, hatten da vielleicht sogar die Stones oder die Beatles ihre Finger im Spiel? Wollten sie eine Konkurrenz dort hier ausschalten?
Sebastian verbreitet in seiner Meinungsherrlichkeit Verschwörungsmythen.
Aber das liegt doch auf der Hand. Warum sollten diese netten Burschen denn Auftrittsverbot bekommen? Mit
Sebastian,
dieser so harmlosen Musik.
Wenn du das Album genau anschaust, weißt du woran, warum es zu einem Auftrittsverbot gekommen ist. Schau dir das Album Cover genau
an. Das Cover?
Und man sieht einen Phallus.
Ach, du meinst da diesen gestreiften Penis links.
Aha.
Du meinst diesen gestreiften Penis mit Schmetterlingsflügeln.
Wenn das nicht kinky ist.
Ja, also ich weiß nicht. Nein,
ja, und dann diese drei Präservative direkt daneben.
Ja, ja.
So roten Präservative. Also schon ganz, also das ist extrem. Vermutlich hängt dieses Albumcover in sehr, sehr vielen psychoanalytischen Kliniken.
Ich wollte gerade sagen,
und auf der ganzen
bei so einer
Welt.
Psychologischen Klecks-Interpretationsanalyse würdest du jetzt mit dieser Interpretation der Schmetterlinge
so ein Rorschach-Test,
komplett,
meinst du?
Ja, würdest du komplett, ich kam jetzt auf den Namen nicht, würdest du sofort durchfallen, ne? Und würdest sofort in eine ganz bestimmte Schublade gestellt.
Ja, wieso das denn? Ich habe meine Mutter nicht erkannt. bin ich doch schon noch im grünen Bereich.
Komm, du hast Rudolf Mooshammer und einen Penis erkannt. Also, das ist schon grenzwertig.
Ja, und drüber steht Kings. Was soll man denn sonst anders erkennen? Ja. Man wird doch geradezu dazu genötigt, auf solche Ideen zu kommen. Wir kommen zum Ende, Sebastian.
Ja.
Wie ist dein Fazit? Face to Face von The Kings. Hörenswert. Eine Überraschung eventuell oder würdest du sagen, Standardkost, jetzt bitte mal wieder Giroux?
Interessant finde ich ja, an unserer Reise hier, die wir durch diese 1001 Alben machen, dass es so eine schöne Abwechslung ist. Und ich muss jetzt auch diesmal wieder sagen, ich glaube, ich habe es schon beim letzten Mal gesagt, dass The Kings ja wirklich nicht anders hätte sein können im Vergleich zu Giroux, ne? Also das ist wieder ein Unterschied, eine völlig andere Richtung, eine völlig andere Art, Musik zu machen. Und ich fand es angenehm. Nach Giroux fand ich dieses Album so angenehm. Ich habe es wirklich mit Genuss mehrfach gehört. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich dieses Album für so gut befunden hätte, wenn ich Giroux nicht vorher gehört hätte. Ja,
das ist interessant. Man muss eventuell auch, wenn man etwas ästhetisch einschätzt, muss man ja ein Vergleichsobjekt haben.
Genau, man braucht eine Referenz. Ohne einen Referenzmaßstab, ja. Man braucht quasi eine Basis. Man braucht eine, kann man das sagen, eine Norm. Man muss für sich eine Geschmacksnorm vielleicht definieren. Und ich habe so das Gefühl, dass mit jedem Album, was wir hier hören, unser Hörempfinden so ein bisschen neu geeicht wird, ja. Als würde man so ein Messgerät neu kalibrieren und dadurch verändert sich natürlich auch vielleicht der Musikgeschmack und man nimmt auf einmal Lieder, die man vielleicht sogar schon häufig im Radio gehört hat, ganz anders wahr und denkt sich, was für ein tolles Lied und es ist so angenehm, dieses Lied zu hören, wenn ich an diesen Scheiß denke, den ich letzte Woche hören musste. Und so ging es mir diesmal mit Face to Face von The Kings. Und ich muss sagen, ich habe dieses Lied gemocht. Und ich werde es, glaube ich, auch nochmal hören.
Welches Lied?
Das Album, das ganze Album.
Ach so, das ja. Album meinst du, ja. Bei diesem Vergleich mit, wir brauchen irgendwie eine Benchmark,
ja, ne, an der genau, wir uns orientieren. Neue, das neue deutsche Wort ist Benchmark, genau.
Man darf die Latte nur nicht zu hoch legen, denn sonst wird sehr, sehr vieles unglaublich klein und langweilig und unbedeutend. Ich erinnere da an einen Ausspruch Hugo von Hofmannsthal, der gesagt hat, wir haben keine neue Literatur, wir haben Goethe und Ansätze. Und oh, aber wenn man so bewertet, dass man sagt, ja, wir haben jetzt hier Bach und Beethoven und Mozart und ein paar Ansätze. Und darunter fallen dann The Kings, Giroux und all die anderen. Ich meine, wenn man diesen Maßstab ansetzt, das sollte man vielleicht nicht tun.
Nein, tue ich auch gar nicht.
Und deswegen diese Reise per Album durch die Galaxis, wir im Prinzip zwingen wir uns ja dazu, diese Alben zu hören. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, Giroux zu hören zum Beispiel, vielleicht The Kings, aber auch bei The Kings, das Album wäre mir wahrscheinlich nie begegnet oder lange nicht begegnet. Und jetzt ist es für mich mal wieder eine Entdeckung. Bei Giroux würde ich sagen, es war auch eine Entdeckung, aber eher im negativen Bereich. Und das macht diese Reise so abwechslungsreich.
Ja, und man muss natürlich auch noch sagen, Giroux ist vielleicht auch sehr berechtigt, Teil dieser Sammlung, Teil dieses...
In seinem kleinen Kosmos.
Ja, und er trägt dazu bei, dass wir hier auch unseren Musikgeschmack vielleicht neu prägen. Ja? Also er hat eine Wirkung auf uns.
Oder auf die Algorithmen,
ja,
die uns dann
auch
ein neues Album vorschlagen. Die drehen bei mir ja schon frei, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja. Ich will zum Schluss vielleicht noch mal kurz auf die Spotify-Statistik zurückkommen,
ja,
was
bitte.
Ich ja gerne mal wieder mache, weil ich habe wirklich so ein bisschen mit Bedauern feststellen müssen, dass The Kings zumindest jetzt mit diesem Album zum Teil schlechter abschneiden als Giroux. Ob es jetzt am Alter liegt, also ne, dass diese Songs schon so alt sind. Also so Lieder wie Sunny Afternoon, was nun wirklich, würde ich sagen, zu den Klassikern gehört. Also das ist ein bekanntes Lied, ja. Hat erst 160 Millionen Wiedergaben bei Spotify. Finde ich es wenig. Und es gibt andere Lieder, wie zum Beispiel Fancy, 271.000 Wiedergaben. Das ist ja eigentlich nichts.
Also da vermute ich ganz stark, dass diese entweder die Hardcore-Fans oder eben auch die Fans der ersten Stunde, wenn sie noch nicht ausgestorben sind, dass die eben die LPs zu Hause haben oder auch die CDs und dass die gar nicht den Sprung zum Streaming gemacht haben oder wenn sie ihn gemacht haben, dass sie sagen, brauche ich nicht, ich habe doch die LP, die klingt besser, warum soll ich da jetzt das streamen?
Ja, das mag sein, man erreicht vielleicht mit Spotify eine andere Generation und die Originalfans, nenne ich sie mal, ja, die hören es vielleicht noch anders. Aber es ist doch schon interessant, weil wir haben auch darüber gesprochen, dass von diesen vier britischen Bands, die diese Zeit geprägt haben, die Kings am wenigsten erfolgreich waren. Und das schlägt sich auch hier nieder, weil ich meine, die haben hier im Monat 6,7 Millionen Hörer. Ich könnte jetzt ja mal gucken, wie viele Hörer die Beatles haben oder die Stones. Die spielen halt wirklich in einer komplett anderen Liga, muss man mal so sagen. Und da frage ich mich, woran liegt das? Ich glaube, das liegt nicht unbedingt daran, dass sie die bessere Musik gemacht haben, sondern dass sie einfach mehr im Fokus stehen. Here Comes the Sun. Remastered-Version von 2009. Was würdest du schätzen, wie viele Wiedergaben auf Spotify?
1 Milliarde.
Oh ja, gut geschätzt. 1,2 Milliarden. Und dann kommt mit relativ großem Abstand kommt Yesterday nur mit 600 Millionen.
Gut, und dann kommen da wahrscheinlich nochmal 600 Millionen Cover-Versionen dazu.
Ja, das kommt noch dazu. Aber ne, The Kings hatten ja, wie gesagt, monatlich 6,7 Millionen Hörer. Die Beatles 34,8.
Ja gut, diese Zahlen ändern sich ja, sobald unsere Podcast-Episode online geht.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Und von diesen, wie viele Aufrufe waren es jetzt? Ne? Also da sind ja mindestens schon mal 4 Aufrufe von mir.
Ray Davis wird's dir danken.
Ja, bitteschön.
Von Ameisen und Miss Marple führte uns unsere Reise per Album durch die Galaxis vorbei an gestohlenen Oscars, schwarzen Sklavenhaltern und Märchenzwergen über die Forbes-Liste der Superreichen und die verwirrende nordenglische Subjektregel hin zu Rorschach-Tests von Plattencovern, deren Ergebnisse eventuell erahnen lassen, wohin unsere Magical Mystery Tour gehen könnte. Dass sie weitergehen wird, steht fest.